Deutschlandfunk Interview.
Gab es heute einen Moment in der Rede von Olaf Scholz während der Regierungsbefragung? Einen Moment, der Sie überrascht hat, wo Sie plötzlich vielleicht auch einmal ganz genau hingehört haben?
Naja, die Ironie besteht darin, dass es eigentlich von Anfang an ein Stück weit überraschend war, weil man ja von Olaf Scholz die ganzen Tage nichts gehört hat. Also der Mann, der große Führung versprochen hat, hat eigentlich durch Führungsverweigerung ist er auffällig geworden. Insofern war es am Anfang schon überraschend, dass er diese Gelegenheit jetzt zumindest genutzt hat, an zwei Punkten ziemlich deutlich zu werden. Erstens in der Frage der Impfpflicht. Das war ja die eine große Frage, wo viele sagten, jetzt muss endlich was von Kanzlerseiten kommen. Und zum anderen auch gleich im Entree gewissermaßen, im Intro in Sachen Außenpolitik. Da hat er sich dann doch ziemlich deutlich zunächst einmal positioniert. Er hat also Gebrauch davon gemacht, hier auch erstmal, ja, ich sage mit einer kleinen Regierungserklärung an zwei Punkten zumindest für etwas Klarheit zu sorgen.
Dann bleiben wir zunächst mal bei der Debatte um die Impfpflicht. Wenn ich mir so das Echo in den Tageszeitungen von morgen angucke, viele sind ja jetzt schon abrufbar, zumindest online, dann fällt das Echo doch überwiegend kritisch aus. Da spricht etwa die FAZ von einem Kuddelmuddel, da möge jetzt vielleicht die Koalition befriedet werden, wenn die Ampelregierung keinen eigenen Gesetzesentwurf vorlegt, aber die Gesellschaft, die würde nicht befriedet. Würden Sie auch so weit gehen, zu sagen, dass der Kurs von Olaf Scholz den Unfrieden in der Gesellschaft aufrecht erhält?
Naja, das geht sehr weit. Aber die Grundfrage ist ja tatsächlich die, was wird passieren, wenn, wie Olaf Scholz sagt, diese Impfpflicht kommen soll? Und er hat es heute ja noch einmal bekräftigt, er hat auch klar gesagt, es wird eine Impfpflicht für alle, also alle Erwachsenen ab 18 Jahren sein, also nicht diese konsensuale Lösung ab 50 Jahren. Das wird ja durchaus von einigen betrieben. Er muss sich dann also auch vor allem auch erstmal durchsetzen. Und dann ist die zweite Frage, kann er denn wirklich befrieden? Und das ist seine Argumentation, wenn er sich eigentlich hinter eine Bundestagsdebatte zurückzieht. Er sagt ja deutlich, und das war das Bemerkenswerte, ich will gar nicht als Kanzler in Erscheinung treten. Das war wiederum ein Stück weit Führungsverweigerung, so würde ich es nennen. Er sagt, nein, diesmal ist das, wie bei anderen Debatten auch, ist es so etwas wie eine Debatte, die dem Gewissen jedes einzelnen Abgeordneten freigegeben werden muss. Deswegen kommen die Anträge aus dem Parlament. Und das ist natürlich schon die Frage, ist das das Richtige, um die Führungskraft in einem Land zu zeigen und aufzuzeigen, in dem es natürlich am Ende tatsächlich, wenn denn die Impfpflicht tatsächlich beschlossen werden sollte, in dem tatsächlich die große Gefahr besteht, dass es zu einer Spaltung kommt. Und ich glaube tatsächlich, da wird es dann weit mehr auf die Führung ankommen. Auch wenn es am Ende, hoffentlich sage ich, dann doch ein Beschluss mit breiter Mehrheit wird. Denn nur so, glaube ich, ist dieses Land tatsächlich zu befrieden. Ich habe schon die Sorge, dass tatsächlich die Impfpflicht die Polarisierung, die jetzt ja gegenwärtig da ist, eher vertieft, als dass sie verringert.
Sie sprechen von Führungsverweigerung. Olaf Scholz argumentiert, dass am ehesten ein Konsens, auch ein gesellschaftlicher Konsens zu finden sei, wenn es eben fraktionsübergreifende Anträge, also über die Parteien, über die einzelnen Parteifraktionen hinweg gäbe. Stimmt denn diese These überhaupt?
Ich halte sie zumindest für sehr gewagt. Wir müssen uns doch vorstellen, und es wird ja diesen Weg gehen, wenn übrigens nicht doch die ganz große Hoffnung, ich glaube, von sehr vielen Abgeordneten greift, dass Omikron faktisch zu einer endemischen Lage führt, dass also so etwas wie eine Massenimmunisierung, jedenfalls in partieller Weise durch Omikron greift, dann könnte man, und ich glaube, manche hoffen darauf, vielleicht doch noch um die allgemeine Impfpflicht herumkommen. Aber stellen wir uns vor, es kommt tatsächlich dann, vielleicht nicht im März, das hat Olaf Scholz ja schon eingeräumt, dieses Datum wird nicht zu halten sein, obwohl er es versprochen hatte, eigentlich sollte die Impfpflicht im März durchgesetzt sein. Aber unterstellen wir, es kommt dann eines Tages nach dem März zu einer solchen Abstimmung im Bundestag. Und Olaf Scholz wäre, wie er sagte, der Abgeordnete Scholz wäre nur einer derer, die einen Antrag beipflichten. Er müsste natürlich trotzdem als Kanzler für mein Verständnis als die entscheidende Kraft dieses Gruppenantrages in die Bütt gehen, um deutlich zu machen, dass es eine Angelegenheit ist, die von Regierungswegen durchgesetzt wird, um damit auch mit größtmöglicher Autorität die Bevölkerung mitzunehmen. Also damit will ich sagen, es ist durchaus eine Fiktion zu glauben, er könne sich hinter einem solchen Bundestagsantrag verstecken. Das kann vielleicht allenfalls an seiner Stadt der Gesundheitsminister Karl Lauterbach machen, aber auch da wird die Frage auftauchen, muss dann nicht eben doch von Kanzlers wegen die Autorität aufgebracht werden, die das ganze Land zusammenhält. Das macht er bisher, glaube ich, noch nicht in dem Maße deutlich, wie es dann erforderlich sein wird.
Bisher vermittelt Olaf Scholz ja auch in vielen Interviews den Eindruck, dass er sehr vorsichtig sich positioniert, eher im Ungefähren bleibt. Ist das nicht üblich, sage ich einmal, in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung? Gilt die Schonfrist da eigentlich nicht mehr?
Das ist natürlich in keinster Weise üblich. Wenn wir uns an große Rhetoriker, derer einer Olaf Scholz ja gerade leider nicht ist, Wenn wir uns daran erinnern, wie andere Politiker mit einem großen Aplomb tatsächlich einen Aufschlag gemacht haben. Ich will nur diese Parallele, die er ja sehr mutig gezogen hat, so wie die Brandt, durchaus ziehen, mit dem großen Begriff mehr Demokratie wagen. Dann stand natürlich hinter dieser damaligen Regierung ein weit größerer Anspruch, sofort auch rhetorisch in die Vorhand zu kommen. Olaf Scholz weiß natürlich um die Mängel in puncto Rhetorik und puncto Leidenschaftlichkeit. Deswegen ist der bisherige Stil, den er sich übrigens absolut bei der Kanzlerin abgeschaut hat, er ist da ein gelehriger Schüler Angela Merkels, einer, zunächst einmal des Erwartungsmanagements, also gewissermaßen mit der alten Strategie weiterzufahren, wie er es bisher gemacht hat. Das wird aber für mein Verständnis nicht reichen. Ich könnte es auf den Satz bringen, er wollte unbedingt Kanzler werden, aber Kanzler unbedingt werden zu wollen, ist das eine. Er muss jetzt noch deutlich machen, was es bedeutet, Kanzler wirklich zu sein, denn das ist etwas völlig anderes.
Herr von Lucke, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber zwei Fragen möchte ich noch stellen. Die eine betrifft die Klimapolitik. Sie haben Robert Habeck eben schon angesprochen, der ja gestern einen großen Aufschlag am Dienstag in der Bundespressekonferenz gemacht hat und den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien angekündigt hat. Die Botschaft unterm Strich war, wir schaffen das mit dem Klimaschutz. Wenn wir uns da Olaf Scholz und Robert Habeck anschauen, jeweils völlig unterschiedliche Typen in der Politik, welche Unterschiede stechen Ihnen da am ehesten ins Auge?
Sie sagen es zu Recht, die Unterschiede sind maximal. Robert Habeck hat aber auch vor allem die Jahrhundertaufgabe in seinem Ressort. Er hat sie offensiv angesprochen. Olaf Scholz hingegen hat bisher immer von einer absoluten Win-Win-Situation ohne Zumutung gesprochen. Man konnte den Eindruck haben, dieser große Wandel, den er ja interessanterweise Olaf Scholz persönlich mit der größten industriellen Revolution seit 200 Jahren benannt und bezeichnet hat, dieser würde ohne jede Zumutung, ohne jede Veränderung tiefgreifender und auch die Menschen etwas kostender Art zu Wege gehen. Das ist eine absolute Fiktion. Und die zweite entscheidende Unterschiedlichkeit ist die, bisher ist Olaf Scholz als Klimakanzler, der er im Wahlkampf ja zu sein versprach, überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Und ich glaube, der Erfolg dieser Ampel wird auch maßgeblich davon abhängen, ob auch hier Olaf Scholz bereit ist, die Führung zu übernehmen und Robert Habeck da nicht alleine im Regen stehen lässt, eines politischen Mammutprojekts, das bisher ganz, ganz stark alleine am Wirtschafts- und Klimaminister hängt.
Dann lassen Sie uns abschließend noch einen Blick auf die Außenpolitik werfen. Die CDU, die Opposition, fordert mehr internationales Engagement und spricht da ganz konkret auch den deutschen Kanzler an. Da heißt es eben, die Hauptakteure im Ukraine-Konflikt, die sind derzeit ganz klar die USA und Russland. Die EU sitze da eher am Katzentisch. Und diese Nachricht, diese Kritik geht eben auch an Olaf Scholz direkt. Wie berechtigt ist diese Kritik?
Diese Kritik ist durchaus berechtigt, wenn man die realpolitische Lage betrachtet. Dann hat es Wladimir Putin mit seiner Eskalationslogik geschafft. Und das war ja das Hauptziel, die Amerikaner wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Fast schon wie zu Zeiten des Kalten Krieges in einer Bipolarität. Aber auf der anderen Seite hat Olaf Scholz für mein Verständnis da eine durchaus realistische Einschätzung der Lageverhältnisse. Es gibt ja parallel dazu, und darauf hat er sehr abgestellt, auch andere Verhandlungsformate. Das Nachfolgeprojekt der KSZE ist im Gange. Es sind auch vor allem der große Versuch, mit den Franzosen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das ist eine andere Strategie als die Offensive einer Annalena Baerbock, die stark auf Politik und Moral setzt. Aber ich glaube, da hat er durchaus eine realistische Einschätzung der Lage. Er versucht sich in dieser neuen Dualität, die die alte ist, USA versus Russland, er versucht Europa dort größeren Spielraum zu verschaffen. Und das macht er eher im stillen Wege. Das muss nicht unbedingt von Nachteil sein.